Ich halte das fest. Ja, guten Morgen auch von mir. Letzte Woche war ich bei den Jesus Freaks in Hagen, habe dort gepredigt und du hättest ihn auch stehen lassen können. Also so dick ist der doch auch nicht. Egal. Also ich war in Hagen und habe dort gepredigt und habe dazu aufgerufen, Traditionen niederzureißen. Und dann kommt immer so dieser Standardspruch, so wir Jesus Freaks hatten noch nie Traditionen. Und genau gegen diese geht es. Ich reiße nämlich heute die Tradition der frei gehaltenen Predigt nieder. Das ist also meine Einleitung. Und ich habe mir Notizen gemacht. Das mit der Niederreißung der Tradition, das kommt mir sehr gelegen, weil nämlich letzte Woche die Predigt, die war krass, möchte ich sagen. Und falls du die nicht gehört hast, rufe ich auch gerne dazu auf, hör die an, weil das wird dir einen neuen Blick auf die Gesellschaft und auf unser Land geben. Ich habe also nicht vor, die Predigt zu toppen und werde auch nicht an die Predigt anschließen, sondern eine Geschichte erzählen. Es gibt eine Anzahl von Menschen, die behaupten über mich, ich wäre gut im Geschichten erzählen. Und das mache ich mir heute zunutze und lese euch eine Geschichte vor, die ich in der letzten Woche genau zu diesem Zweck geschrieben habe. Bis auf ein paar Bibelstellen und ein Wikipedia-Zitat ist sie also von mir. Und hätte ich sie also für ein Buch geschrieben, müsste ich sie überarbeiten, weil das Ende ist sehr schnulzig. Das ist sonst nicht so mein Stil. Ja, in der Geschichte geht es um Wahrheit. Das erste Bild bitte. Ich habe also die wesentlichen Überschriften sozusagen noch hinter mich projiziert. So, weil es also eine Lesung ist, sitze ich, ne? Habe hier mein Getränk und so weiter. Es ist alles ganz klassisch. So. Also, die Geschichte beginnt damit, dass eine Frau in eine schäbige Sozialwohnung in einer heruntergekommenen Siedlung in deiner Stadt zieht. Man weiß nichts über sie, aber es gibt Gerüchte. Sie soll verrückt sein. Sie soll im Suff ihre Kinder erschlagen und im Gefängnis gesessen haben. Obwohl eigentlich keiner was Genaues weiß, sind alle Anwohner dagegen, dass sie jetzt die Nachbarin ist. Außerdem, irgendwer wird schon wissen, wer sie ist und was sie getan hat. Solche Vermutungen fallen ja nicht vom Himmel. Der Schwager deines Nachbarn hat einen Freund, der in der Nachbarstadt Busfahrer ist, und der hat sie vor einem Monat mit einem Koffer aus dem Gefängnis kommen sehen. Weil sie trotz der massiven Proteste nicht wieder wegzieht, organisieren besorgte Menschen eine Bürgerwehr, die sie bewachen, sowie die Frau ihre Wohnung verlässt. Man will ja nicht, dass noch ein Kind stirbt oder dass andere seltsame Dinge passieren. Man weiß ja nie, immerhin ist sie nicht zurechnungsfähig. Die Proteste sind bis ins Rathaus zu hören und so versammeln sich die wichtigen Bürger der Stadt und beratschlagen, was sie gegen dieses Problem tun können. Schnell ist man sich einig, dass man einerseits den Volkszorn niedrig halten muss, damit es nicht zu Ausschreitungen oder Privatjustiz kommt. Aber der Bürger soll sehen, dass seine Ängste wahrgenommen werden. Schließlich wollen sie alle wiedergewählt werden. Andererseits muss der Frau natürlich klar sein, dass man sie auch im Rathaus im Blick hat. Als sie zu einer vorläufigen Lösung gekommen sind, müssen sie noch eine ganze weitere Stunde verhandeln, um herauszufinden, wer zu der Frau hingeht. Am Ende bestimmen sie, dass der Bürgermeister hingehen soll. Das wird am meisten Eindruck machen, sowohl auf die Bürger als auch auf die Stadt. Auf die Frau, nicht die Stadt. Er ist zwar dagegen, aber alle, auch die Opposition, versprechen, dass sie in der nächsten Debatte für ihn stimmen. Ein Pastor geht freiwillig mit, denn er sagt, die Frau sei eine verlorene Seele. Einige Leute im Stadtrat denken sich dabei heimlich, dass sie wohl nicht nur ihre Seele verloren habe. Die Frau bekommt selten Besuch und sie freut sich und kocht Tee. Und weil sie kein Gebäck da hat, macht sie ein paar Käsebrote zurecht. Alle drei setzen sich an ihren Küchentisch, denn ein Wohnzimmer hat sie nicht in ihrer winzigen Wohnung. Sie wechseln ein paar höfliche Sätze. Dann entsteht ein gewisses Schweigen, an dessen Ende der Bürgermeister sagt, Sie wissen, warum wir hier sind. Natürlich, sagt sie. Der Pastor fragt, Ist das eigentlich wahr, was man über Sie redet? Darauf sagt die Frau, tun Sie mir bitte erst einen Gefallen. Definieren Sie Wahrheit. Ingo, das zweite Bild bitte. Wahrheit, sagt der Pastor. Und noch einmal Wahrheit. Man sieht ihm an, dass er über eine zutreffende und griffige Definition nachdenkt. Wahrheit ist das Übereinstimmen einer Aussage oder Behauptung mit der Wirklichkeit. Die Frau nickt. So hätte ich das früher auch gesagt. Was meinen Sie denn damit? Geht der Pastor auf Sie ein. Das ist schließlich sein Beruf. Das Bild 3 bitte. Ich meine damit, dass Wahrheit ein relativer Begriff geworden ist, seit jeder, der genug Macht hat, selbst bestimmen kann, was wahr ist. Die beiden, der Pastor und der Bürgermeister, gucken sie teils ungläubig, teils erstaunt an. Sie ist doch, egal was über sie gesagt wird, eine einfache Frau. Wie will sie das beurteilen können? Bevor noch einer was dazu sagen kann, hat sie hinzugefügt, und das betrifft längst nicht mehr nur das, was sonntags von der Kanzel gesprochen wird, sondern immer mehr die Politik. Sowas lässt man sich nicht gerne vorwerfen, sagt der Bürgermeister pikiert. Stellen Sie sich den Tatsachen, sagt sie schlicht. Wenn ein kleiner Kommunalpolitiker alles, was ihm nicht passt, also zum Beispiel die Arbeitslosenquote, mit eigenen Zahlen beschönigt oder besser gesagt verschleiert, ist er engstirnig, kurzsichtig oder einfach dumm. Er macht sich zum Gespött der Leute. Nicht mal seine Parteikollegen werden das decken, wenn sie klug sind. Bild 4 bitte. Wenn das Gleiche von einem Präsidenten eines wichtigen Staates betrieben wird und er es alternative Fakten nennt, weil sein Vorgänger im Amt aus der Opposition ist und die naturgemäß alles anders sieht als er, dann werden die Menschen nachdenklich. Wahrscheinlich spricht er die Wahrheit, denn so ein mächtiger Mann liest die Zahlen ja nicht aus dem morgendlichen Kaffeesatz. Sie guckt die beiden mächtigen Männer der Stadt an. Wenn Wahrheit das Übereinstimmen einer Aussage oder Behauptung mit der Wirklichkeit ist, frage ich Sie, welche Wahrheit suchen wir uns denn aus? Na ja, aber, fängt der Pastor an, die Ausgangsfrage war ja, ob wahr ist, was man über Sie redet. Wollen Sie dazu auch alternative Fakten auftischen? Es reicht wohl, dass sie Käsebrote aufgetischt hat, schmunzelt der Bürgermeister. Was sagt denn die Bibel zum Thema Wahrheit? Beteiligen Sie sich mal sinnvoll an unserem Diskurs. Es passt dem Pastor nicht, dass der Bürgermeister ihn so behandelt. Aber er sagt, im Psalm 36, Vers 6 steht, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Das zeigt meines Erachtens, dass der Herr, unser Gott, ein gerechter und wahrhaftiger Gott ist und zugleich voller Gnade und Liebe. Im Neuen Testament steht in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Das hat Jesus über sich gesagt. Wer sich nicht zu ihm bekennt, wird niemals in den Himmel kommen. Er ist der einzige Weg. Und etwas später im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 38, als Jesus verhaftet und vom Hohen Rat der Juden zu Pilatus geschleift wird, entwickelt sich folgender Dialog. Moment, der Pastor holt eine kleine Bibel aus der Hosentasche, blättert und liest dann vor. Pilatus, was hast du getan? Jesus, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königreich ist von ganz anderer Art. Pilatus, du bist also doch ein König. Jesus, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Und darauf sagt Pilatus, Wahrheit, was ist das? Bild 5 bitte. Jesus sagt in diesem Dialog, wie es ist, und Pilatus führt eine philosophische Diskussion, ungefähr so wie Sie. Aber Wahrheit ist kein relativer Begriff. Wahrheit ist immer die eine. Er legt seine Bibel auf den Tisch. Der Bürgermeister lässt sich nicht anmerken, ob er sich den Schuh anzieht. Er sagt zu der Frau, ich wüsste gern mehr über Ihre Definition von Wahrheit. Die winkt ab. Das ist nicht meine Definition. Nichts davon habe ich mir ausgedacht. Außerdem weiß man doch in der ganzen Stadt, dass ich unter Wahnvorstellungen leide. Wahnvorstellungen sind eine fantastische Idee von Wirklichkeit, sagt der Bürgermeister. Der Pastor starrt ihn an. Wortwörtlich murmelt er. Eine falsche Wirklichkeit ist in der Geschichte der Menschheit immer wieder dazu genutzt worden, andere Menschen an ihren Sinnen zweifeln zu lassen. Jemand ist in psychisch schlechtem Zustand oder er kann sich einfach verbal nicht so zur Wehr setzen wie andere Menschen. Ein anderer übt Macht auf ihn aus und beschuldigt ihn, eine gewisse Tat begangen zu haben und bedrängt ihn so lange, bis die arme Seele an ihren Erinnerungen und Wahrnehmungen zweifelt und zugibt, getan zu haben, was sie nie getan hat. Aber das geht ja auch wesentlich positiver, sagt der Bürgermeister. Meine Mami hat mir als kleinem Jungen immer gesagt, wenn du willst, kannst du den Lauf der Sterne beeinflussen. Meine Eltern hatten sehr wenig Geld, aber ihnen war wichtig, dass wir Kinder uns nicht schämen müssten. Sie konnten uns keine großen Geschenke machen zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und wenn neue Dinge angeschafft werden mussten, war es immer sehr knapp. Aber sie haben uns stark gemacht. Sie haben uns Wahrheiten über uns vermittelt, die wir für uns angenommen haben und die damit wahr wurden. Was wäre gewesen, wenn Mami mir gesagt hätte, Junge, lass lieber die Finger von komplizierten Sachverhalten, das können andere besser als du. Vielleicht würde ich auch im Rathaus arbeiten, aber wahrscheinlich eher in der Poststelle und nicht als Bürgermeister. Und was hat das mit Wahrheit zu tun, will der Pastor wissen. Unvermittelt sagt die Frau mit leiser Stimme, wahr ist, was man glaubt. Hätte unser Bürgermeister geglaubt, dass ein anderer besser für den Posten geeignet ist, wäre es so gekommen. Selbst wenn der halbe Stadtrat von seinen Fähigkeiten überzeugt gewesen wäre. Wenn du selbst nicht an dich glaubst, hilft es nicht, wenn es die anderen tun. Es ist verschenkte Energie. Das Bild 6 bitte. Der Bürgermeister nickt. Im Prinzip gibt es Wahrheit A und B. Ich muss entscheiden, wem ich erlaube, Wahrheit über mein Leben zu sprechen. Dem Menschen oder der Instanz glaube ich dann. Ich ziehe die Aussage an wie ein Kleidungsstück und dann wird es so. Sollten Sie tatsächlich im Gefängnis gewesen sein, werden Sie mit vielen Menschen zu tun gehabt haben, denen es so ergangen ist. Du packst es nie, du Flasche. Wer das ständig von seinen Eltern gesagt bekommt oder von anderen Leuten, die einem wichtig sind, wird nicht zu einem Menschen mit gesundem Selbstwertgefühl heranwachsen können. Immerhin kennen die Eltern einen sehr gut. Sie werden schon recht haben mit dem, was sie sagen. Was haben Ihre Eltern zu Ihnen gesagt? Fragt er die Frau und schränkt gleich ein, wenn es nicht zu indiskret ist. Die Frau sagt leise, nichts. Ich bin im Waisenhaus aufgewachsen. Ich bin eines Nachts an der Pforte gefunden worden, in einer Tasche, eine kleine Puppe dabei und ein Zettel, auf dem mein Name stand. Meine Mutter hat ihn geschrieben, zumindest hat sie so unterschrieben, und dass sie mich immer lieben würde. Leider habe ich daraus geschlossen, dass sie mich doch nicht lieben könnte, sonst hätte sie mich nicht weggegeben. Das hat mich geprägt. Ich habe verinnerlicht, dass man mich nicht lieben kann. Ich wollte immer stark und unabhängig sein, damit ich keinen bräuchte, der mich liebt. Weil ich nicht stark und unabhängig sein konnte, dazu reichte meine Kraft nicht, habe ich mit den Drogen angefangen. Sie sind sehr reflektiert, sagt der Pastor bewundernd. Ich hatte sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Die Wahrheit, also die eine Wahrheit, das, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist nämlich, dass ich wegen meines massiven Alkohol- und Drogenproblems in Wahnvorstellungen meine beiden Kinder getötet habe. Ich bin dafür rechtskräftig verurteilt worden und habe meine Strafe abgesessen. Ich werde diesen Fehler nicht wieder begehen, denn ich lebe seit dem ersten Tag im Gefängnis drogenfrei. Und ich bereue, was ich getan habe, denn meine Kinder waren mir das Liebste, was ich hatte. Es ist mein privates Unglück. Keinen der Nachbarn geht es etwas an. Keiner hat bisher nachgefragt, was wirklich damals passiert ist. Sie gehen davon aus, dass ich weiterhin nicht zurechnungsfähig sei. Sie klagen mich an für etwas, das nach den Gesetzen unseres Rechtsstaates abgegolten ist. Sie klagen mich an für etwas, mit dem sie nichts zu tun haben. Sie könnten mir meine Tat nicht mal vergeben, weil ich es nicht ihnen angetan habe. Die beiden Besucher sind ganz still geworden. Schließlich fragt der Pastor, warum gehen Sie nicht von hier weg? Das würde heißen, dass ich klein beigebe, dass ich mich dem Willen dieser Nachbarn beuge. Es bringt wieder Ruhe in Ihre Stadt, vielleicht auch in mein Leben, aber das nur kurzfristig. In der nächsten Stadt wird es von vorne losgehen. Aber ich kann nicht immer flüchten, wenn wieder jemand in meinen Privatkram herumgeschnüffelt hat und längst vergangene Taten ans Licht zerrt. Es reicht für mich, dass ich jeden Morgen beim Aufstehen daran erinnert werde. Sie kann ihren Satz nicht beenden, weil mit lautem Krachen und Klirren die Fensterscheibe zerspringt und ein Pflasterstein auf dem Küchenfußboden aufschlägt. Erschrocken gucken sie sich an. Ist Ihnen was passiert? Fragt der Pastor nach ein paar Sekunden in die Runde. Die Frau schüttelt den Kopf. Der Bürgermeister ist noch ganz blass. Ich habe einen Glassplitter in der Teetasse. Sie kriegen eine neue, sagt die Frau und steht schon am Geschirrschrank. Sie können auf keinen Fall hierbleiben, sagt der Pastor. Aber das würde heißen, dass ich das Feld räume. Aber hier können Sie nicht bleiben, stimmt auch der Bürgermeister zu. Es ist Samstag, der Hausmeister hat Wochenende, alles liegt voll Scherben. Und wenn es gleich wieder anfängt zu regnen, ist Ihre Küche klitschnass. Ich mache das Rollo runter. Nein, Sie packen bitte Ihre Sachen. Sie können in meiner Einliegerwohnung wohnen, sie steht gerade leer. Niemand wird es wagen, auf meinem Grundstück mit Steinen zu werfen. Vielen Dank, aber wenn die Scheibe hier repariert ist, werde ich zurückkehren und dann wird es noch schlimmer werden. Ich bleibe. Sie bleiben nicht. Sie werden nämlich nicht, wenn die Scheibe repariert ist, wieder hierhin zurückkehren. Außer Sie wünschen es ausdrücklich. Ich kann Sie ja nicht gegen Ihren Willen festhalten. Ich hätte es gern, wenn Sie so richtig bei mir einziehen. Dem Pastor fällt auch was ein. Und wenn Sie möchten, können Sie in meiner Kirche arbeiten. Vor einigen Wochen ist unser Küster verstorben und wir haben noch keinen Ersatz gefunden. Meinen Sie das ernst? Alle beide? Aber Sie kennen doch meine Vergangenheit. Die beiden gucken sich an. Kein Fake News. Ehrlich wahr. So, das war's von mir. Ich bete noch kurz dafür, dass das alles so ankommt. Jesus, ich bitte dich, dass du die Wörter, die ich gesagt habe, dass du die übersetzt und dass die bei jedem ankommen, der sie braucht. Und ich bitte dich auch, dass jeder das gehört hat, was er hören sollte und dass du die Wahrheiten ans Licht bringst, die jeder für sich glaubt und dass jeder selber neu entscheiden kann, was ist richtig und was nicht, was ist wahr. Amen.